Wow, so besonders bei euch zu sein. Ich freue mich richtig, nach 31 Jahren wieder auf dieser Bühne zu stehen, wieder in diesem Raum zu sein, mit dem wir, Heike und ich, so viele tolle Erfahrungen unseres Lebens verbinden. Herzlichen Dank an Burkhard, an Klaus, Peter, an Harald, dass ihr uns eingeladen habt, und wir sind so gerne dieser Einladung gefolgt und freuen uns, mit euch dieses 50. Jubiläumsjahr mit euch zu feiern und ein Teil eurer Geschichte zu sein. Eigentlich ein Teil unserer Geschichte. Es ist die Geschichte, die Gott mit uns geschrieben hat, oder? Und die Geschichte in Altensteig ist wirklich eine verrückte Geschichte, ist eine tolle Geschichte. Und ich denke so gerne, Heike und ich, wir denken so gerne an diesen Ort zurück. Und wir können unsere geistliche Reise in den hauptamtlichen Dienst nicht begreifen ohne den Ort Altensteig. Das ist so. Hey, wir kommen gerade aus Mannheim. Und es liegt daran, dass wir eine Berufung geschenkt bekommen haben, mit der wir nicht gerechnet haben. Wir dachten, dass wir lange in Altensteig bleiben würden, aber der liebe Gott hatte andere Ideen mit uns. Und nach Altensteig ging es dann nach Oldenburg, und wir erlebten, wie eine Gemeinde, die sich etwa 5-mal gespalten hatte, erneuerte, geheilt wurde, begann zu wachsen, Gemeinde zu gründen. Wir haben junge Leute ausgebildet und wir dachten, wir bleiben die ganze Zeit in Oldenburg. Und dann rief Gott uns von Oldenburg weg. Wir übergaben die Gemeindearbeit an unsere nachwachsenden jungen Leiter, die sie großartig weitergeführt haben. Und dann ging unser Weg nach Schorndorf. Und dann war ich mit Erhard Zeiser gemeinsam Pastor in Schorndorf und dachte, wir bleiben länger in Schorndorf. Und wir haben da die Gemeindeberatung für den BFP in Deutschland aufgebaut und haben in der tollen Gemeinde in Schorndorf mitgewirkt. Und dann zerbrach unsere Gemeinde in Regensburg. Und Ingolf Elzel, der damalige Präses vom BFP, bat uns, nach Regensburg zu gehen. Und wir zogen wieder als ganze Familie um, hatten eine Gemeinde, die in der Mitte gespalten war. Der Pastor hatte für eine Spaltung gesorgt, in der gleichen Stadt eine Neugründung. Und wir kamen in den Restbestand und merkten so, wow. Und irgendwann entdeckten wir, das ist der rote Faden in unserem Leben. Gott hatte Heike und mir die Berufung geschenkt, in Gemeinden zu gehen, denen es nicht so gut ging. Das war jetzt der Unterschied zu Altensteig zu der Zeit. Und dafür Heilung und für Erneuerung zu sorgen. Und die Gemeinde Regensburg erneuerte sich. Gott handelte wieder. Das, was wir in Altensteig erlebt hatten, hatte er in Varianten dann immer neu fortgesetzt. Und die Gemeinde Regensburg entwickelte sich. Und wieder rief Gott uns weiter. Wir gingen dann nach Esslingen, haben in einer recht gesetzten Gemeinde einen interessanten Prozess durchlebt und merkten, die Gemeinde bricht auf, sie beginnt wieder zu blühen. Und dann berief Gott uns nach Gifhorn. Seid ihr noch dabei? Bist du noch die Stadt? Es ist langsam kompliziert, auch für uns. Wir müssen immer überlegen, wie war das in den letzten 30 Jahren? Und dann rief er uns nach Gifhorn, eine Gemeinde, eine Kleinstadt. Leute nur mit grauen Haaren noch im Gottesdienst. Und sie sagten zu mir, wir wissen nicht, ob wir die nächsten 5 Jahre überleben. Und die Gemeinde Hannover von unserem damaligen Präses Johannes Justus wollte uns gerne als leitende Pastoren haben. Aber Gott sprach, geht nicht nach Hannover. Geht nach Gifhorn, dieses Kaff ohne Studenten, ohne ein richtiges soziales Leben. Es war irgendwie nur so eine Wohnstadt für die, die in Wolfsburg bei VW arbeiten. Aber eine schöne Stadt. Und dann begann Gott einen Aufbruch zu wirken, unfassbar. Am Ende hatten wir das Brauhaus in der Stadt gekauft und erlebten, wie die Gemeinde aufbrach. Und in unseren Gottesdiensten waren teilweise 20% Menschen, die Gott nicht kannten, aber die ihn auf dem Weg kennenlernten. Unfassbare Dinge geschahen. Und im Höhepunkt rief er uns wieder weg, und jetzt hat er uns nach Mannheim gerufen. Und irgendwann haben wir das mal akzeptiert, dass unsere Berufung ist, nicht zu lange an einem Ort zu bleiben, immer so zwischen 4 und 8 Jahre. Und der entscheidende Punkt in unserem Leben ist, dass Gott seine Geschichte schreiben kann. Und alles begann hier für uns in Altensteig. Wenn wir an Altensteig zurückdenken, ich will euch eine Predigt halten, die heißt, Gottes Gnade ist größer. Und wenn wir über diese Geschichte, die hier begann, nachdenken, da möchten wir uns gerne mit euch mit reinnehmen. Unsere Geschichte, die aber auch eure Geschichte ist, und über drei Punkte mit euch heute Morgen nachdenken. Hey, Gott schreibt seine Geschichte, indem er uns beschenkt, erstaunt und herausfordert. Gott tut diese drei Dinge. Er beschenkt uns über die Maßen. Ihr seid bei JMS über die Maßen beschenkt. Wisst ihr das? Ist unfassbar. Und wir können unsere Geschichte nicht erzählen, ohne von euch zu reden. Und gestern Abend 6 Stunden mit einem Teil unserer ehemaligen Jugendleitung, jungen Leuten zusammenzusitzen. Wir haben nur ein bisschen Geschichte erzählt. Es ist Gottes Geschichte. Und es ist Gottes interessante Geschichte, denn sie erstaunt uns immer wieder, manchmal zum Guten und manchmal auch anders. Und dann spüren wir, dass diese Geschichte immer eine Herausforderung hat. Und so begann für uns der Weg hier in Altensteig. Ich war 1986 zum Medienstart hierher gekommen mit Heike zusammen. Wir waren ein jung verheiratetes Ehepaar, haben den Medienstart hier miterlebt, wohnten bei Marlies und Uli Lutz. Die hatten uns Unterkunft gegeben und über sie lernten wir Horst Werner kennen, unseren Vorgänger in der Jugendarbeit. Und er lud uns zum Kaffee ein und fragte: Lothar, hast du nicht Lust, auf der Jugendfreizeit ins Haus Grund dabei zu sein und mitzugestalten? Und so beginnt unser Weg. 1986 beginnt er. Mein Studium beginnt dann auch in dem gleichen Jahr. Und dann beginnt das Hauptpraktikum. Das haben wir dann hier in Altensteig gemacht. Und Hermann Riefle, der lud mich dann in sein Büro ein und sagte: Lothar, wie wär's, wenn du dein Studium abbrichst und als Jugendpastor bei uns anfängst? Das ist eine schlechte Idee, mache ich nicht. Ich ziehe mein Studium durch. Sachen, die man anfängt, muss man auch durchziehen, oder? Das ist doch eine schwäbische Grundeinstellung, oder? Hallo. Also, dann sagt er zu mir: Aber wir möchten dich gerade als Jugendpastor haben. Bist du bereit zu kommen? Sag ich: Nö. Guckt er mich an. Wie nö? Und Hermann hat ja seine Licht- und Schattenzeiten, ich weiß das. Aber er war damals für mich der, der mir die Tür geöffnet hat. Und mit seinem fränkischen Blick, Brille ein bisschen runter, sagt er: Was müssten wir denn machen, dass du kämst? Ja, wir bräuchten ein eigenes Haus. Die Jugendarbeit liegt am Boden. Die ist geistlich nicht mehr so frisch. Wir bräuchten ein eigenes Haus. Wir müssten eine Wohngemeinschaft starten. Wir müssten öffentlich werden. Wir müssten missionarisch aktiv werden. Und da habe ich so richtig vom Leder gezogen. Wie so ein 24-Jähriger einfach vom Leder zieht. Und Hermann wird ganz ruhig, guckt mich an. Sagt er zu mir so mit so einem fränkischen Akzent: Kann ich nicht, müsste Harald jetzt machen. Sagt er: Sag das nochmal. Da war ich ein bisschen eingeschüchtert. Ich meine, das ist so ein Kerl, über 50, hat mit Gott ein bisschen was erlebt und ich sitze da als junger Typ. Sag das nochmal. Dann bin ich dann ein bisschen irritiert und ich gehe dann so komplett in den Konjunktiv. Es wäre gut, wenn wir auf Dauer möglicherweise. Und dann guckt er mich gequält an und fragt: Warum sagst du mir das jetzt? Und ich gebe zu, ich habe dann gelogen. Ich habe eine charismatische Lüge ausgepackt. Ich sagte: Ich habe den Eindruck, ich soll das so sagen. Gott hat mir vergeben. Dann nimmt er ein Blatt Papier, malt und sagt: Gott hat mir gezeigt, dass ein junges Ehepaar kommen wird, die unsere Jugendarbeit in die nächste Etappe führen und die brauchen ein Haus. Wir haben das Haus gekauft, das steht 200 Meter stadteinwärts. Schiebt mir das Blatt rüber und sagt: Lothar, ich möchte, dass du das bekommst, dass du glauben lernst. Ich hafte mit meinem kompletten Privatvermögen. Probier jetzt einfach mal aus, wie das ist, Gott zu folgen. Und das ist der Start. Und dann kommt dieses Haus. Und dann kommt eine Jugendmannschaft zusammen. Und es ist nicht die Geschichte von Heike und mir, das ist unsere Geschichte. Gott hat mit uns Geschichte geschrieben. Großartige junge Leute, die ihr Herz gegeben haben. Da klingelten manchmal Leute an meiner Tür. Und die sagten: Wir glauben an dieses Projekt. Und gaben mir einen Umschlag in die Hand. Ich weiß noch, eines Abends kommt einer unserer Jugend und drückt mir einen Umschlag in die Hand. Und den Umschlag sagt er: Den darfst du erst öffnen, wenn ich weg bin. Dann ist er weg, ich mache den Umschlag auf, da waren 20.000 D-Mark drin. Und sowas haben wir häufiger erlebt. Menschen haben eine große Hingabe gelebt und gemeinsam begann ein wunderbarer geistlicher Aufbruch. Wir sind enorm beschenkt worden. Und aus dieser Zeit haben sich 3 Bibeltexte tief in mein Herz eingegraben. Die sind wie ein roter Faden, die mir deutlich machen, wie Gott denn so seine Geschichte mit uns schreibt. Er schreibt sie für uns, manchmal auch gegen uns, aber immer mit uns. Gottes Methode sind Menschen und er beruft Menschen. Und diese 3 Texte, die haben Heike und mich dann nicht nur in Altensteig, sondern durch unsere ganze Geschichte begleitet. Habt ihr Interesse, die Texte zu hören? Seid ihr da? Okay, also, beschenkt, erstaunt, herausgefordert, beschenkt. Johannes 3, Vers 27. Jesus antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Dieser Text kommt aus der Situation, dass Johannes, der Täufer, eine recht erfolgreiche Zeit hat. Die Mengen strömen zu ihm am Jordan, er tauft sie, er ist der geistliche Shootingstar seiner Zeit. Bis sein Cousin auftaucht, Jesus, der kommt dann auch in die Szene, kommt Jesus und wow, man muss ja bedenken, dieser Johannes, der Täufer, in Matthäus 11 steht, er ist der Größte im Alten Testament, aber der Geringste im Reich Gottes. Wenn Gott was Neues beginnt, dann beruft er sich Menschen und er hat in Johannes den Täufer für das eine Kapitel berufen und nun kommt Jesus. Und Johannes sieht ihn und jetzt könnte man in Konkurrenz ausbrechen. Der Cousin, der mehr Erfolg hat, dem die Leute zulaufen und hey, ich habe doch auch mein Bestes gegeben, habe doch auch den Auftrag Gottes gelebt. So die Generationen, es kommt dann hier der Cousin. Und in der Szene sagt Johannes diesen Satz, was für eine Haltung von diesem Johannes der Täufer. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es wird ihm vom Himmel gegeben. Man kann sich nichts nehmen, man wird beschenkt. Und wenn ich an die Geschichte von JMS denke, muss ich sagen, hey Leute, 30 Personen in Egenhausen, das konntet ihr nicht machen. Das konnten nicht die Ältesten machen, das konnte nicht ein Hermann Riefle machen oder wie die Leute alle hier hießen. Gott hat uns beschenkt und wir sind Teil dieser Geschichte, deswegen sage ich uns, obwohl wir seit 31 Jahren nicht mehr da sind. Aber wir haben euch immer im Herzen gehalten. Es ist unser Ausgangspunkt. Gott schreibt Geschichte, weil er es will. Und es beginnt damit, dass er uns beschenkt. Und die Frage ist, nehme ich dieses Geschenk an? Geschenke muss man annehmen, man kann sie nicht fordern. Und es gab so viele Menschen, die diese Geschenke angenommen haben und so vieles entstanden. Der Himmel gibt, die Werke sind vorbereitet und dann müssen wir aktiviert werden. Dass ich ein Geschenk bekomme, sagt noch gar nichts. Ich habe es in der Hand, ich habe ein Potenzial. Aber ob ich aus dem Potenzial was mache oder ob das Potenzial in meinem Schrank liegen bleibt, das ist meine Entscheidung. Und das Geschenk macht mich nicht wertvoller. Das Geschenk sagt, da ist einer, der hat das Potenzial, was Großartiges zu geben. Und ich bin es ihm wert. Ich bin es ihm wert, dass er mich so beschenkt. Martin Schleske, ich lese ihn sehr gerne, das ist dieser Geigenbaumeister von Weltruf. Er hat Folgendes gesagt. Die wesentlichen Dinge können wir nicht machen, sondern nur empfangen. Aber wir können uns empfänglich machen. Und dann bringt er als Geigenbaumeister dieses Bild und sagt, die Geige kann sich nicht selber spielen. Sie muss in der Hand des Meisters sein, der sie spielt und der ihr Potenzial zum Klingen bringt. Und wenn man sich so Gedanken macht, bin ich denn ausreichend, bin ich denn talentiert genug, wir kommen da gleich nochmal drauf. Das ist die falsche Frage. Die entscheidende Frage ist, bin ich in der Hand des Meisters? Lass ich mich beschenken, lass ich mich von ihm nehmen und lass ich mich von ihm spielen. Und JMS, das ist hier passiert. Verrückt. Ihr guckt euch gegenseitig an. Ich gucke euch an. Ihr mich mit uns? Ehrlich? Ernsthaft? Gott konnte mit uns Geschichte schreiben. Ich könnte dir viele Gründe nennen, warum das keine gute Idee war. Aber Gott fand es eine gute Idee. Und so kamen wir als junges Ehepaar hierher. So viele junge Leute, die dann sich Zug um Zug dazugestellt haben. Und wir standen auf den Schultern der vorigen Generation. Mir ist völlig klar, das, was wir dann erlebten, das war ja verrückt. Das war verrückt, ich werde da gleich ein paar Sachen sagen. Das war so verrückt. Aber das wäre an keinem anderen Ort passiert. Das lag ja nicht an Heike und Lothar Kraus oder an den anderen jungen Leuten. Wir standen ja auf Schultern der Generation davor, die einen Rahmen gebaut haben. Und als wir dann einluden als JMS Altensteig, da ließen sich Leute rufen, weil ein gutes Renommee bereits durch die Generation vor uns erbaut war. Und ihr spürt ja, ich bin ja nicht einer von diesen leisen Typen. Ich bin ja so ein leidenschaftlicher Typ. Ich bin ja begeisterungsfähig. Als ich Christ wurde, ich komme aus einem nicht christlichen Background. Da war ich 15, als ich Christ wurde und ich erlebte Gott und er hat mein Leben transformiert. Und ich bin ja seit 5 Jahren Christ, ne? Also 15 Christ geworden. Und ja, ich bin seit 45 Jahren Christ. Und diese Leidenschaft lässt nicht nach. Und das liegt daran, dass einer in unserer Gemeinde, der hatte eine Vision für mich. Ich bin in einer kleinen Baptistengemeinde Christ geworden. Und da gab es einen, der hatte eine Vision für mich, die begann damit, dass er genervt von mir war. Dann sagt er zu anderen, natürlich nicht zu mir, er hat mit anderen über mich geredet, wie das bei euch gar nicht vorkommt, aber da war das so. Da hat er dann gesagt, so, der, ne, man hat ja einen Namen an sich, aber das war dann in dem Fall der kühlt auch noch ab. Und ich habe mich tierisch geärgert als 15-Jähriger. Und heute bin ich ihm tierisch dankbar. Weil jedes Mal, wenn die Temperatur runtergeht, denkst du, never ever, du wirst nie recht haben. Ich kühl nicht ab. Hey, Leidenschaft für Gott in Weisheit eingesetzt, das bringt was in Bewegung. Und so war ich dann leidenschaftlich mit Heike, wir haben voll Gas gegeben. Und wir saßen da oben in diesem Raum, wo da das Fenster zu sehen ist, links von mir, rechts von euch. Wir saßen mit den 17 Jugendlichen, mit denen wir dann gestartet sind. Und wir haben ihnen unsere Vision erklärt. Und in dieser Art so, ist ja egal, ob 500 vor mir sitzen oder 5, ich bin immer leidenschaftlich. Und dann sitzt diese Runde da. Was soll ich sagen? Ich will niemandem zu nahe treten. Meine schwäbische Runde sitzt da. Hört sich das so an und schweigt. Natürlich total motivierend für einen Redner. Schweigen. Vielleicht ein wohlwollendes. Nicht so witzig, ne? Jedenfalls sitzen wir da oben. Kraus hat so seine volle Visionsenergie an den Mann und die Frau gebracht. Alles in ruhig. Heike sitzt da irritiert und fragt, habt ihr verstanden, was der Lothar gesagt hat? Und hat der Thomas Müller hat die Truppe rausgerettet. Thomas, ihr kennt alle. Thomas, wo bist du? Bist du irgendwo, oder? Thomas, da, Thomas. Der Thomas saß da in dieser Runde. Thomas Müller. Ihr kennt ihn. Er sagt, Lothar. Heike, Schwaben sind wie Dieselmotoren. Sie brauchen, bis sie laufen, aber dann laufen sie. Yes, und genau das stimmt. Ein Applaus für Thomas. So ging diese Geschichte los. Und genau so war's. Ein großartiges Team junger Leute. Talentiert, leidenschaftlich, nicht so laut wie ich, aber vom Herzen genauso brennend. Und Gott begann uns zusammenzuschweißen. Und wir begannen zu beten, samstags morgens um 6:30. Einige behaupteten gestern Abend 6 Uhr, aber das ist eine Übertreibung. Wir haben um 6:30 angefangen. Wir suchten eine Zeit, wo man nicht hinkommt, weil man nicht weiß, was man machen soll. Was wir von Else gehört haben, was ja früher normal Programm hier war. Wir wollten nicht, dass Leute kommen, nur weil es Programm ist. Wir wollten, dass das, was passiert, dass es in unserem Herzen passiert. Es beginnt in uns und dann geschieht es durch uns. Der Geist Gottes musste unser Herz packen. Und so begannen wir, Anne-Rose, Sibylle, Heike, ich, wir waren so die 4 Ersten, die später die WG auch gebildet haben. Wir begannen zusammen zu beten. Samstags morgens. Charlie hat sich irgendwann mal dazugesellt. Es war hart für ihn. 6:30 samstags morgens. Weißt du noch? Meine Herren. Und die Sache wuchs. Auf einmal haben wir 20 junge Leute, 30 junge Leute, 40 junge Leute. Gott gesucht eine Stunde, dann zusammen gefrühstückt und dann an diesem Jugendhaus gebaut. Und so begann das. Und Gott wirkte etwas in uns und dann durch uns. Und dann entstand dieses Fest zur Ehre Gottes. Mit 60 Leuten war das gestartet. Und es wuchs und wuchs und wuchs. Und unsere jungen Leute haben sich so hingegeben. Und ich weiß noch, bei 200, 250 Leute fragten wir uns, müssten wir jetzt nicht irgendwelche christlichen Stars holen, Celebrities, die Redner, die einen Namen haben, die Bands, die einen Namen haben. Und wir haben Fasten- und Gebetstage regelmäßig gemacht. Und Gott sprach zu uns, macht ihr das weiter? Und wir waren dann da zusammen drin und es wuchs und wuchs und wuchs. So erstaunlich, was in dieser Zeit wuchs. Wisst ihr, das Fest zur Ehre Gottes, mich hat der Matthias Hoffmann, der Initiator von Weihnachten neu erleben, der schrieb mir vor 2, 3 Jahren, ich schreibe so einen Blog für Leiter, da schrieb er mir auf dem Leiterblog, Lothar, weißt du eigentlich, dass Weihnachten neu erleben in Altensteig in dieser Festhalle beim Fest zur Ehre Gottes begonnen hat? Ich war ein Teenie, ich saß in diesen Reihen, ich sah das erste Mal, wie Kreativität, Musik und Verkündigung zusammenkommt. Ich hatte das vorher nicht so erlebt und in mir entstand der Traum und daraus entstand Weihnachten neu erleben. 75.000 Leute im letzten Dezember. Und diese Geschichte beginnt in Altensteig. Sie beginnt in der Berufung, die Gott euch und uns gegeben hat. Sie beginnt in dem Dienen, das wir gelebt haben. Und Gott schreibt eine Geschichte in unserem Land. Und es ist nur eine von unzähligen Geschichten, die Gott durch JMS geschrieben hat. Weil JMS als Quelle ausgewählt wurde. Und auch wenn sie hier und da zugeschüttet ist, Gott wird in diesem Jubeljahr die Quellen wieder freilegen. Er wird sie wieder ausgraben. The best is yet to come. Das Beste liegt noch vor euch. Euch ist so viel anvertraut. Ihr seid ein Geschenk für dieses Land. Bei allem Schmerz, bei allen Brüchen. Gott schreibt mit Menschen Geschichte, die nicht so ganz ideal und perfekt sind. Und mit Gemeinden, die nicht ideal und perfekt sind. Jesus sagt mal, dass Unkraut und Weizen zusammen aufwächst. Und da steht für Unkraut im griechischen originalen Text eine Pflanze, die heißt Taumellolch. Das ist eine Pflanze, die sieht bis kurz vor Schluss genau aus wie Weizen. Und als die Jünger sagen wollten, lass uns mal hier das Unkraut rausrupfen, sagt Jesus, lass das. Das machen die Schnitter, die Engel am Ende der Geschichte. Wir müssen damit leben, dass Gemeinde immer Licht und Schatten gleichzeitig hat. Wir leben in dieser Spannung. Und Dietrich Bonhoeffer sagt in seinem Buch Gemeinsames Leben, wer dieses Ideal von Gemeinschaft mehr liebt als die echte Gemeinschaft, der wird zum Zerstörer dieser Gemeinschaft. Wir müssen es bejahen, dass wir selbst in uns Licht- und Schattenseiten haben gleichzeitig. Und das Wunder ist, dass Gott mit uns Geschichte schreibt. Das ist ein Wunder. Halleluja. Und das ist erstaunlich. Nächster Punkt. Denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Römer 11, Vers 29. Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Das ist ein Text aus dem Römerbrief, der eigentlich dem Volk Israel gesagt ist. Das ist der Kontext. Wir müssen das auch in dem Kontext natürlich verstehen. Aber da ist ein Prinzip dahinter. Gottes Gaben und Berufung, die er auch dir und mir gegeben hat, er gereut sie nicht. Gott schreibt mit uns seine Geschichte. Man denkt manchmal, mit mir? Es gibt auch andere, die sind talentierter, die sind treuer, die sind engagierter. Andere, die sind geeigneter. Wieso sollte Gott mit mir Geschichte schreiben bei dem, was in meinem Leben passiert ist, bei den Entscheidungen, die ich getroffen habe, bei den Haltungen, die in meinem Herzen sind? Wird Gott wirklich mit mir seine Geschichte schreiben? Hey, Gott macht das. Schau dir mal den Familienstammbaum von Jesus, wo er sich eingekauft hat. Man muss ja manchmal denken, lieber Gott, was war das? Hast du das in der dunklen Stunde gemacht, dich in diesen Familienstammbaum eingeschrieben? Und die Leute, die du ausgesucht hast, mit denen du Geschichte geschrieben hast, bist du sicher, dass du mit diesen Leuten Geschichte schreiben wolltest? Guck mal, die Helden, ich mache mal eine kleine Aufzählung. Also, get ready, jetzt müsst ihr euch konzentrieren. Noah war ein Säufer, Abraham war zu alt, Isaak hatte Angst, er gab seine Frau als Schwester aus. Ja, wie Abraham, hat sie von seinem Vater gelernt. Jakob war ein Lügner, Lea war hässlich, Josef war ein Angeber und überheblich. Mose stotterte, Gideon hatte auch Angst, Simon hatte lange Haare, war ein Frauenheld. Rahab war eine Hure, Jeremia und Timotheus waren ein bisschen arg jung. David hatte eine Affäre und wurde zum Mörder. Elia war selbstmordgefährdet, ein Depressiver. Hesekiel predigte nackt. What? Jona lief vor Gott weg. Naomi war eine Witwe. Hiob war pleite. Johannes der Täufer aß Heuschreckenburger. Petrus verleugnete Jesus. Die Jünger schliefen beim Beten ein. Martha machte sich immer Sorgen. Maria Magdalena war besessen. Die samaritanische Frau war mehr als einmal geschieden. Zachäus war zu klein. Paulus zu religiös. Timotheus hatte ein Magengeschwür. Und Lazarus, der war eigentlich tot. Und mit diesen Typen schreibt Gott Geschichte. Mit diesen Typen schreibt Gott Geschichte. Yes. Was ist deine Ausrede, dass Gott mit dir nicht Geschichte schreiben kann? Name it. Du wirst keine Ausrede finden, denn unser Gott ist größer und seine Gnade ist größer. Und deshalb schreibt er mit uns Geschichte. In Altensteig ein paar blöde Dinge, die letzten 10 Jahre viel mehr als blöd. Ist schrecklich, was hier auf der einen Seite passiert ist bei so viel Licht. Wird es Gott hindern, mit euch auch in Zukunft Geschichte zu schreiben? Never ever. Gott schreibt seine Geschichte mit JMS weiter, auch wenn es nicht einfach ist. Hey, und es gibt so viele Leute, die haben die Gabe der Entmutigung. Leute, die wissen, warum es nicht geht, die rennen überall rum. Nimm dich vor diesen Leuten in Acht. Als Horst Werner mich einlud, nach Altensteig zu gehen und als klar wurde, dass JMS mich als Jugendpastor haben will und JMS war damals sehr bekannt in Deutschland, da kam der Pastor meiner kleinen Baptistengemeinde in einer Gartenparty vor allen anderen auf mich zu und sagt, wie Lothar, wir kennen dich doch als 15-Jährigen, seit du hier in unserer Gemeinde bist. JMS will dich als Jugendpastor haben? Ich so, ja. Ah, ich glaube nicht, dass du das kannst. Wow, danke auch. Es gibt so viele Leute, die kommen, die sagen, ich glaube nicht, dass du das kannst. Ja, da ist dir was in den Kopf gestiegen. Überschätz dich mal nicht. Nimm dich nicht zu wichtig. Wir sind in bester Gesellschaft. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Hey, aber mit dir will Gott Geschichte schreiben. So wie es mit Saul getan hat, der die Spur nicht ganz erwischt hat und dann einen David gefunden hat, mit dem er die Geschichte geschrieben hat. Gott schreibt mit uns Geschichte. Und es beginnt immer im Kleinen und dann wächst es. Es gibt eine Situation, ich habe mir vorhin, die muss ich euch erzählen. Das Fest zur Ehre Gottes. Wisst ihr, wo das beginnt? Das beginnt in meiner kleinen Baptistengemeinde. Die Gemeinde musste geputzt werden. Es war eine Gemeinde mit 50, 60 Leuten und keiner wollte die Gemeinde putzen. Ich war ein ganz junger Christ gewesen und unser Frauenkreis, das gab es damals noch, so Frauenkreis hieß das. Heute heißt es ja Frauenarbeit oder Sisterhood. Damals hieß es Frauenkreis. Waren Damen, die sagten, wir haben auch keine Lust zu putzen, wir putzen die ganze Woche zu Hause. Wir legen Geld zusammen und stellen eine Putzfrau an. Das hörte ich als 16-Jähriger, 15, 16-Jähriger. Gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. So eine kleine Gemeinde, das können wir doch machen. In so einem Zentrum wie JMS, völlig klar, da musst du das anders lösen. Aber so eine kleine Gemeinde? Und ich habe dann in die Gemeinde reingefragt und keiner wollte putzen. Und das war mein erster Dienst in der Gemeinde. Ich habe jede Woche geputzt. Ich bin freitags, mittags, um 5 bin ich aufgeschlagen und habe zwei bis drei Stunden geputzt und habe alles geputzt. Und dann eines Tages putze ich die Kanzel. Putze die Kanzel, putze die so. Und auf einmal gucke ich so. Und auf einmal höre ich mich die erste Predigt predigen. Und dann bin ich erschrocken und renne an die Tür und gucke, ob die abgeschlossen ist, damit mich keiner jetzt irgendwie überrascht. Dann gehe ich zurück zur Kanzel, gucke mir die so an. Ich so, wow, das ist ein guter Ort. Dann habe ich meine Predigt fortgesetzt, eine Stegreifpredigt. Jeder Pfingstler wäre begeistert. Stegreifpredigt. Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, Lothar, eines Tages wirst du vor einem Raum stehen, voll mit jungen Leuten und mein Wort sagen. Und da war ich so erschrocken, dann bin ich zurück von der Kanzel, habe weiter geputzt. Aber wie Maria hielt ich dieses Wort in meinem Herzen. Aber ich bin nicht so gut wie Maria, ich vergaß es wieder. Dann kamen diese Feste zur Ehre Gottes. Sie waren mittlerweile über unser JMS aktuell bekannt gemacht. Aber wir haben immer mit zeitlichem Vorlauf die konkreten Einladungen rausgeschickt. Und dann hatten wir es bei diesem Fest zur Ehre Gottes vergessen. Es war nur die allgemeine Einladung im Jahresprogramm. Und unsere jungen Mitarbeiter, Steffen und Co., die haben dann die Stühle gestellt und Technik vorbereitet. Und ich sagte so, oh, ihr stellt viel zu viele Stühle. Wir haben vergessen, die Einladung rauszuschicken. Ich finde es so peinlich, wenn du so einen riesen Raum hast, der leer ist. Lass uns nur 200 Stühle stellen. Heike, eine gute Ehefrau, hat mich hintergangen und sagte dann zu den Mitarbeitern, stellt mal 300 Stühle. Der Lothar ist immer ein bisschen sorgenvoll. Stimmt. Und es ist gut, dass sie es gemacht hat. Dann stellt sie die 300 Stühle und es ist 7:10. Und wir machen immer 7:15 die Tür dann auf. Und dann kommen Mitarbeiter hoch und sagen, draußen sind riesige Schlangen von jungen Leuten, wir müssen die Türen jetzt aufmachen und mehr Stühle stellen. Dann machen die Türen auf, die Leute strömen hier rein, es wird immer voller, 300 Plätze voll, unsere jungen Leute stellen Stühle, 400, 500 und dann 600 junge Leute hier. Und wir hatten dann so ein Podest, ich bin dann da in die Mitte gestanden, ich muss mich mal hinstellen, um einfach dieses Gefühl nochmal zu haben. Dann stehe ich da nur so einen halben Meter tiefer und will die Leute begrüßen an dem Abend, dann redet der Heilige Geist zu mir. Weißt du noch, wo die Kanzel geputzt hast? Heute ist es hier erfüllt. Es beginnt klein.
Mein geistlicher Dienst begann beim Putzen. Es beginnt klein. Aber wenn Gott in der Szene ist, dann wird es groß. Und Großes, was Gott sieht und ehrt. Nicht Großes, nicht immer das, was Menschen sehen. Großes, was Gott als groß bezeichnet. Aber das war so ein Moment, wo ich entdeckte, er hat seine Gaben und seine Versprechen gehalten. Und so vieles ist noch daraus entstanden. Nach 4 Jahren Jugendarbeit, Leitung, und wir hatten relativ viel Erfolg, da kam ich an einen anderen Punkt. Wir hatten ein Jugendleiternetzwerk in Süddeutschland aufgebaut und hatten Jugendleitertreffen mehrfach im Jahr. Und an einem Samstagmorgen, wir sind drüben, heute fresh, damals war es ja noch das Jugendzentrum, wir sitzen in diesem Raum, wo wir auch gestern Abend waren, und haben eine Gebetszeit. Und in meinem Herzen wurde mir deutlich, als Leiter mache ich es nicht nur gut, ich verletze Leute, ich frustriere Leute, ich treffe nicht alle Entscheidungen weise. Menschen leiden unter dem, was ich mache. Und es war ein Moment der Zerbrochenheit in diesem Jugendzentrum, wo ich da saß und gebetet habe, Gott, ich wollte doch Menschen dienen und nicht Menschen verletzen. Gott, nimm mich raus aus diesem Dienst. Und ich bin ja so ein Unternehmertyp. Ich verspreche dir, ich werde viel Geld verdienen. Ich werde deutlich mehr wie den Zehnten geben. Brutto, netto ist überhaupt nicht kein Thema. Deutlich mehr wie den Zehnten. Aber ich möchte nicht mehr in meinem Leiten Menschen verletzen. Weil Leitung ist Einfluss. Entweder zum Guten oder zum Schwierigen. Und es ist ein Moment, vor Gott stehe und spüre, wie er mich nicht rauslässt. Luther, du hast diese Berufung, du sollst es machen, bleib da drin. Dann bete ich, Gott, dann musst du das wegnehmen. Dann musst du mich weiser machen und liebevoller machen und umsichtiger machen, dass ich nicht Menschen weiter verletze in meinem Leiden. Das passt doch nicht zusammen. Und es war die schwierigste Berufung meiner Leitungskarriere, dass Gott zu mir sagt, du wirst doch weiter Fehler machen, wirst doch weiter Menschen verletzen und ich möchte, dass du weiter Leiter bleibst. Ich brauche enorm viel Demut, Gott zu dienen. Wir werden Gott nie im Griff haben. Wir werden unser Leben nie so rund haben, wie wir es gerne hätten. Und doch will Gott uns so gebrauchen, wie wir sind. Als Petrus nämlich versagt hat, ist mir später klar geworden, da hat Jesus ihn nicht gefragt, Petrus, wieso hast du mich verleugnet? Das war nicht seine Frage. Wisst ihr, was seine Frage war? Im größten Versagen, hast du mich lieb? Und das ist die Frage, auf die es in unserem Leben ankommt. JMS, habt ihr Jesus lieb? Das ist die entscheidende Frage. Nicht, wie viel Versagen ist da, wie viele Fehler sind passiert. Tonnenweise sind hier ganz sicher auch Fehler passiert und ich reihe mich ein, ich bin einer von ihnen. Aber unser Gott ist größer, seine Gnade ist größer und der Schlüssel unseres Lebens ist, haben wir ihn lieb? Leben wir in dieser Liebe zu Gott? Sein Segen sagt nämlich mehr über sein Herz als über mein Herz aus. Er liebt es zu segnen und er liebt es, JMS in ein nächstes Kapitel hineinzuführen. Ich will dich segnen und du sollst sein Segen sein, JMS. Herausgefordert, schließlich herausgefordert, beschenkt, erstaunt und nun herausgefordert. Mein Lebensvers, ich teile ihn gern, ist einer meiner größten Schätze. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreichend im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Alles beginnt mit diesem Gottesbild. Daher, Geliebte, wir sind Geliebte. Wenn ich mich als Geliebter verstehe und sehe, dann ist die Basis gelegt, auf der ich mit Gott vorangehen kann, auf der mein Leben einen Unterschied in dieser Welt bewirkt. Wenn ich mich nicht geliebt weiß, dann werde ich immer Leistung bringen, immer versuchen, gut zu sein und andere zu beeindrucken. Die Schlüsselidentitätsfrage unserer ganzen Kultur, unsere ganze Kultur ringt mit ihrer Identität. Wer bin ich? Die ganze Genderbewegung ringt mit der Identität. Wer bin ich denn? Und die Aussage, die wir sagen können, ist mit Henry Nouwen, du bist der geliebte Mensch. Und Tim Keller hat es so fantastisch in der Botschaft des Kreuzes zusammengefasst. Er sagt, die Botschaft des Kreuzes bringt uns zwei Inhalte, die zentral sind für unser Leben. Wir sind schlimmer, als unsere ärgsten Feinde es uns nachsagen. Denn ein heiliger Gott muss für uns sterben, sonst kommen wir nicht raus. Und gleichzeitig sagt uns das Kreuz, wir sind geliebter, als unsere besten Freunde es sich wünschen. Denn ein heiliger Gott will für uns sterben. Und wir müssen in diese Beziehung hineinfinden. Ich bin der geliebte Mensch. Ja, ich versage. Ja, manches gelingt nicht. Manchmal bin ich träge. Manchmal bin ich gleichgültig. Manchmal bin ich schuldig geworden. Aber mein Gott wusste es. Noch bevor ich mich für ihn entschieden habe, hat er sich für mich entschieden. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist seine Sehnsucht, dass seine Liebe unser Leben transformiert und unsere Identität klärt. Daher, meine geliebten Brüder, jetzt könnte man denken, was ist mit den Schwestern? Das liegt einfach daran, dass sowohl im Griechischen wie im Hebräischen dieser Begriff für Geschwister nicht existiert. Und im Plural Masculinum sind immer beide Geschlechter gemeint. Diesen Text übersetzt man richtig, daher meine geliebten Geschwister. Die NGÜ als kommunikative Übersetzung macht das so. Daher meine geliebten Geschwister. Und aus diesem Geliebtsein kommt eine Folge, und zwar die Folge der Hingabe. Und JMS ist nicht zu denken ohne euer aller Hingabe. Seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich. Ich meine, das sind keine schwachen Vokabeln. Da knallt's ja richtig rein. Seid fest, unerschütterlich, ihr seid erschüttert worden. Ihr seid an so vielen Stellen der Geschichte der letzten 50 Jahre erschüttert worden. Und die Erschütterung sind nicht das Problem, sondern die Reaktion auf die Erschütterung. Daher, geliebte Geschwister, Erschütterungen kommen, sei nicht naiv, hab nicht so einen Weihnachtsmann-Glauben. Ich komme zu Jesus und pack den Rest meines Lebens Geschenke aus. Hey, der Weg des Glaubens ist eine Challenge, das fordert uns heraus. Und wir müssen dem Ganzen mit einem offenen Visier ins Gesicht schauen und sagen, hey, jawohl, Erschütterungen kommen. So what? Mein Fels steht fest. Er ist meine Burg. Manchmal muss ich in diese Burg flüchten. Ich bin fest in Jesus Christus. Nicht in mir, nicht in meinen Leistungen, nicht in meinen Taten. Ich bin fest in Jesus Christus. Ist doch cool, oder?
Amen.
Ja. Das fand ich immer so geil im Schwarzwald so. Ja, so richtig so eine Aussage, so, ja, das ist gut. Ganz, ganz cool. Und manchmal habe ich dann den Spruch gebracht, so als Lobpreisleiter war ich hier auch, Jugendpastor auch gleichzeitig, da sagte ich immer so, lass doch mal dein Gesicht wissen, dass dein Herz sich freut. Ja, aber wir müssen ja immer weiter wachsen können. Seid fest, unerschütterlich, alle Zeit. Immer, in jeder Situation, überreich, im Werk des Herrn. Was sind das für Aussagen? Hey, der Gegner schickt uns ständig Entmutiger über den Weg. Und der Böse will unsere Kirche erschüttern. Und wann immer diese Erschütterung kommt, ist unsere Antwort klipp und klar. Wir wollen alle Zeit überreich sein. Wir wollen nicht mal ebenso mitmachen. Die Frage für uns Christen ist nicht, jetzt bin ich Christ, was muss ich machen, dass ich gerade so in den Himmel reinrutsche, dass ich unter der Tür noch durchkomme, sondern unser Herz ist gepackt als Geliebte. Sag Gott, ich möchte dir mein Bestes geben. Gott, ich möchte dir mein Leben geben. Gott, ich möchte, dass du mit mir Geschichte schreibst. Ich will nicht nur so eine fromme Blase bauen. Ich möchte, dass wir Einfluss nehmen in die Region. Ich möchte, dass wir die Werte des Glaubens vermitteln. Ich möchte, dass Menschen heil werden, dass Menschen ihre Identität finden, dass Menschen Heimat finden, dass Menschen ihre Einsamkeit durchbrechen, als der größten Problem unserer Gesellschaft. Ich sehne mich danach, Gott, dass wir ein Ort werden, wo der Himmel die Erde berührt. Und das wäre das Beste, was hier in Zukunft passieren könnte. Dass Leute hier reinkommen, dass es ein Ort wird, wo der Himmel die Erde berührt. Ein Ort, wo wir nicht nur informiert werden mit theologischen Schlauheiten, sondern wo wir transformiert werden durch die Kraft von Jesus Christus, seinem Wort und seinem Geist. Wäre das gut?
Ja.
Und die Begründung, sehr gut. Nächste Generation, sehr gut. Und die Begründung ist, weil ihr wisst, hier steht nicht, weil ihr fühlt, Hier steht auch nicht, weil ihr erlebt, weil ihr wisst, dass eure Mühe, es ist aber ganz schön mühsam, so einer Gemeinde mitzuarbeiten, es ist ganz schön mühsam, Mitarbeiter zu finden, es ist ganz schön mühsam, Projekte durchzuziehen. Ja, willkommen im Club. Reich Gottes ist Mühe. Und wenn du Mühe für dich machst, wirst du einen Frust nach dem nächsten dir reinholen. Mache ich jetzt auch nicht mehr. Wenn der nicht mithilft, hilf ich auch nicht mit. Ja, für wen hast du das gemacht? Für den. Deswegen frustriert dich das ja so. Mensch, aber wenn deine Mühe im Herrn ist. Gott, es ist das Privileg meines Lebens, dass ich mit all dem, wer ich bin und was ich kann, dir diene. Gott, ich mache das für dich. Und dann prüft er das ab und zu. Und du bist der Einzige. In Oldenburg, ich kam aus Altensteig und das Renovieren klappte hier so, also meistens richtig gut. Wobei Karl-Heinz, unser damaliger Hausmeister, der hat die Zivis immer flott gemacht. Also war schon gut. Unser Jugendzentrum ohne Karl-Heinz, das wäre nicht geklappt. Und Thomas Betz, der hat dann ein halbes Jahr seinen Job unterbrochen und Vollzeit für Lau geholfen, dass das Jugendzentrum fertig wurde. Was für eine Hingabe von Menschen hier aus unserer Mitte. Ganz, ganz genial. Ich kam mit diesen Bildern in Oldenburg an und wir sollten die Kinderräume renovieren. Ich habe die Gemeinde in so meiner charmanten, zurückhaltenden Art motiviert. Und am Anfang der Woche waren noch ein paar dabei. Und dann kommt der Samstagmittag. Ich weiß, am Sonntag müssen die Kinderräume wieder flott sein. Und Samstagmittag, morgens war noch einer da. Mittags war keiner mehr da und wir waren nicht fertig. Und dann stehe ich da und mache die Räume alleine fertig. Das war eine Herausforderung. Ich musste gucken, dass nicht eine bittere Wurzel in meinem Herzen wächst. Die quatschen die ganze Zeit fromm, aber wenn es richtig ans Arbeiten geht, sind sie weg. Die Mühe im Herrn investieren die nicht. Und dann hatte ich so meine Predigt, die nannte ich dann irgendwann Samstagspredigt. Pastor hat immer so zwei Predigten. Sonntags, die er predigt, die ist höflich, freundlich, glaubensvoll. Und dann samstags. Samstags sagt er der Gemeinde, was er ihr gerne sagen würde, aber nicht machen kann, weil er nicht gekündigt werden will. Dann hielt ich halt so, war ja eh keiner da, habe ich also samstags meine Samstagspredigt gehalten. Und dann stieg Stolz in mir auf. So. Ja, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, so Elia-Syndrom. Ne? Und dann sonntags halt die Predigt. Mir geht's gut, ich denke so, alle müssten so sein wie ich. Wo waren die Männer gestern? Naja, vielleicht lernen die es auch nochmal. Und dann unterhalten die sich, weil einer hat einen Flugschein gemacht. Oh, war das gestern cool, wir sind über den Timmendorfer Strand geflogen, Ostsee, das war so toll, was haben wir für einen starken Tag gehabt. Und dann brach sie mir auf. Ihr seid mit dem kleinen Flieger über den Timmendorfer Strand gefahren und habt mich alleine die Räume fertig machen lassen. Und Bitterkeit stieg in mir auf. Und ich merkte, ich habe das für mich selbst gemacht, für mein Ego, um der tolle Pastor zu sein. Und das war der Punkt. Für wen machst du es, Lothar? Eure Mühe im Herrn ist nicht vergeblich. Mühe für Menschen ist manchmal vergeblich, oder? Aber Mühe im Herrn ist nie vergeblich. Wir sind keine Romantiker, keine Idealisten. Wir wissen, es wird Mühe kosten. Es wird Einsatz kosten. Aber liebe JMS-Gemeinde, Gott hat mit uns in 50 Jahren eine fantastische Geschichte geschrieben. Glaubt ihr, dass er diese Geschichte weiterschreiben wird? Ich glaube daran, weil er wird euch weiter beschenken. Er wird euch weiter zum Erstaunen bringen. Er wird Dinge machen, mit denen ihr nicht rechnet. Und er wird euch weiter herausfordern. Diese drei Komponenten zusammengewirkt. Und es sind Leute hier, die müssen sich ganz neu beschenken lassen. Für sich persönlich, aber auch für die Gemeinde, wenn sie an JMS denken. Gibst du noch einen Pfifferling auf JMS? Gibst du dieser Gemeinde diesen Gedanken, Gott, wenn du schenkst, liegen die besten Jahre dieser Kirche noch vor ihr? Wirst du dich erstaunen lassen, dass Dinge anders laufen, als du dachtest? Aber dass auch Fantastisches passieren kann, als du vermutest? Und das wird in Existenz kommen, wenn du dich herausfordern lässt. Daher, meine geliebten Geschwister, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Gott sagt euch dieses Wort. Hat er mir für euch gegeben, das soll ich hier heute verlesen. Gott sagt, denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sproßt es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Und die Challenge, mit der ich diese Predigt beenden möchte, ist die Challenge, kannst du das glauben? Wirst du dein Leben dafür investieren? Wirst du dich heute an diesem Sonntagmorgen neu beschenken lassen und sagen, ich bleibe nicht auf dem Zuschauerrang und beobachte, was auf dem Spielfeld passiert. Ich gehe heute vom Zuschauerrang runter aufs Spielfeld. Ich will mich beschenken lassen. Ich will mich überraschen lassen. Und ich bin bereit, mich herausfordern zu lassen. Die Frage ist, gehen wir auf den Fahrersitz? Oder warten wir, dass irgendeiner irgendwas für uns tut? Oder sagen wir heute, Gott, so dankbar für die Geschichte, die du geschrieben hast. So dankbar für alles, was schon geworden ist. Aber ich sehne mich nach mehr. Und ich möchte mich heute von dir beschenken lassen. Und ich möchte, dass die JMS-Gemeinde beschenkt wird. Ich möchte, dass wir ins nächste Kapitel gehen. Dieses Jahr 2024 soll ein Jahr werden, wo etwas in Bewegung kommt. Und ich kenne euch nur nicht, ich weiß nicht mehr, wo ihr steht, aber ich würde mal Folgendes einfach so fragen. Wir haben das ganz oft gemacht früher in den Festen zur Ehre Gottes. Wenn du sagst, ich will mich reinstellen, ich will mich zur Verfügung geben, ich will all in sein, ich will mein Ganzes geben. Ich möchte Gott zutrauen, dass er uns neu beschenkt, mich neu beschenkt und uns alle. Und ich möchte mich auf dieses Abenteuer einlassen, dass Dinge passieren, die mich überraschen. Und ich möchte mich herausfordern lassen. Mühe investieren, dass Gott durch mich so Geschichte schreiben kann, dann steht doch jetzt an deinem Platz auf als ein Zeichen für die anderen, ich bin dabei. Ich glaube, dass Gott mit uns was macht. Wow, guckt euch mal um. Ihr seid viele. Ich möchte an Harald übergeben, aber noch ein Gebet vorher sprechen. Und er wird euch eine Zeit der Reaktion leiten, die für die JMS-Gemeinde angemessen ist. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für alles, was du in meinem Leben, in Heikes Leben und im Leben von so vielen Menschen durch diesen Dienst und diese Berufung und diese Gemeinde und dieses Werk geschenkt hast. Und jetzt stehen wir an dieser Schnittstelle, dass etwas Neues aufbrechen wird, weil du neu schenken wirst. Mein Gebet ist, hab deinen Weg in der Gemeinde. Hab deinen Weg an diesem Ort. Ich bete, dass alle Quellen sich wieder öffnen und neue Quellen hinzukommen, dass JMS einmal mehr zu einem genialen Segensort wird für unser Land und für die Nationen. Amen.